NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Februar 1690. Der Todestag des französischen Malers und Architekten Charles Lebrun.
Charles Lebrun, der oberste, einflussreichste Maler am Hofe des französischen Königs Ludwig XIV., war kaltgestellt. Er, der seinem Souverän mit so viel Engagement und Fantasie gedient hatte, um dessen größten Wunsch zu erfüllen, Ehre, Ruhm, Größe, la gloire.
Gewiss schätze ich in meinem Herzen über alles, ja mehr als das Leben selbst, den Ruhm.
Kein Platz mehr für Lebrun im höfischen Ritual, ersetzt durch einen Nachfolger. Doch er ließ sich nichts anmerken. In Versailles war es verpönt, Gefühle zu zeigen. Aber er ließ sich malen, 4 Jahre vor seinem Tod am 12. Februar 1690, heute vor 330 Jahren.
Lässig in einem Sessel, die dunkle, lockenreiche Perücke à la mode auf dem Kopf, fast versinkend in einem voluminösen Mantel aus rötlichem Samt. Doch seine Hand, weiß aus einem goldbestickten Ärmel ragend, zeigt auf die Objekte, die ihn umgeben, scheinbar ungeordnet, zu Haufen getürmt. Antike Statuen, Gemälde, Entwürfe für Gobelins, das gestürzte Haupt eines marmornen Helden, Versatzstücke seiner künstlerischen Welt.
Dunkle Augen unter starken Brauen, das Gesicht füllig, die Nase prägnant. Und Charles Lebrun lächelt, als wolle er sagen:
Das ist, wofür und wovon ich lebte. Und was mir keiner mehr nehmen kann.
Doch schon zu Lebzeiten war er umstritten und ist das auch heute noch. Beneidet wegen seiner Machtfülle und weil er so lange mitwirken konnte am sogenannten Stil Louis XIV, dem in Kunst gegossenen Lobgesang auf den Sonnenkönig. Schon vor seinem Amtsantritt hatte Ludwig XIV. Beschlossen, nie auch nur ein Zipfelchen seiner Macht aus der Hand zu geben. Ein Grund dafür, so der Kunstwissenschaftler Dr. Pablo Schneider von der Universität Lüneburg:
Die Adelsauseinandersetzung der Fronden in den 1650er Jahren, die dazu führte, dass sogar der Hof aus Paris fliehen musste, dass Ludwig XIV. Als junger Mensch mit seiner Mutter, der Königin, fliehen musste, was zu durchaus traumatischen Erlebnissen geführt hat.
In den monarchisch regierten Ländern Europas gab es meistens einen Minister, der die Geschäfte führte, und einen Herrscher, der sich auf der Jagd vergnügte. Darum wirkte es wie ein Paukenschlag, als der 22-jährige König 1661 verkündete:
Ich habe die Absicht, allein zu regieren.
Das wurde von Frankreich auch sofort europaweit veröffentlicht. Und keiner der politischen Kollegen hat damit gerechnet, dass Ludwig XIV. Das wirklich macht. Aber er hat bis zum Ende jeden Tag intensiv Aktenstudium betrieben und war immer wirklich der, der regiert hat.
Er behielt auch die mächtigen Männer an seiner Seite, Kanzler oder Finanzminister, misstrauisch im Auge. Die wiederum wetteiferten miteinander, den Monarchen zu beeindrucken. Zum Beispiel, indem sie als Mäzene vielversprechende Künstler entdeckten und förderten, zum Ruhm des Königs, aber auch zur Steigerung des eigenen Renommees. Der Kanzler Pierre Séguier wurde so um 1630 Patron eines außerordentlich begabten Jungen, Charles Lebrun.
Seine gesamte Familie war seit einigen Generationen Teil des französischen Kunstbetriebs. Der Vater war als Maler und Wappenmaler mit einflussreichen Persönlichkeiten verbunden. Die Mutter auch, das waren ganz viele Kunsthandwerker und Künstlerkollegen, die da in die Familie kamen.
Der Kanzler verhalf Charles Lebrun schon mit 19 Jahren zum Titel Peintre du Roi, Maler des Königs, und finanzierte ihm auch einen Studienaufenthalt in Rom. Seit der Renaissance galt als ideale Kunst nur eins: Antike, Antike, Antike. Sie war das Höchste, das Größte. Und jeder Künstler träumte davon, in der ewigen Stadt ihre Skulpturen und Monumente studieren zu können. Oder die Bilder großer Renaissance-Maler wie Raphael.
Lebrun hat in Rom in den 3 Jahren unheimlich viel kopiert, also Antiken abgezeichnet, alle Antiken Torso von Belvedere, Laocoon, was man so brauchte, abgemalt. Die paar hundert Zeichnungen, die Lebrun in Italien angefertigt hat, mit denen hat er die Formsprache seiner eigenen Kunst bestritten.
Als Lebrun 1646 mit Mitte 20 nach Paris zurückkehrte, hatte er diesen antiken Kanon souverän drauf. In den nächsten 10 Jahren malte er Religiöses für Kirchen und Altäre, glänzte bei der Innenausstattung privater Paläste, war Mitbegründer der Académie Royale des Peintures et des Sculptures, der Königlichen Akademie für Malerei und Bildhauerei, und heiratete die Tochter des Hofmalers Bütet. Er war also durchaus etabliert, als 1657 Nicolas Fouquet, der Verantwortliche für die Staatsfinanzen, sein neuer Gönner wurde. Fouquet war reich, sehr reich, und wollte das auch zeigen. Er baute sich ein neues Schloss in der Nähe von Paris, Vaux-le-Vicomte, grandios, überwältigend, ohne Rücksicht auf die Kosten. Zu den großen Künstlern, die er dafür engagierte, gehörte auch Charles Brun, der Fresken und Bilder malte, Möbel, die schönsten und kostbarsten Gobelins entwarf. Und dann veranstaltete der stolze Schlossherr ein prunkvolles Fest zu Ehren des Königs.
Es gab ein königliches Gemach, eine Reiterstatue Ludwigs des 14. An der Tafel des Königs wurde auf Tellern mit massivem Gold serviert. Nach dem üppigen Souper führte die Truppe von Molière das Theaterstück Die Lästigen, Les Fâcheux, auf und im Park sprangen 1200 Wasserfontänen.
Leider war seine Majestät über den Pomp nicht etwa entzückt und geschmeichelt, sondern kochte vor Zorn. Er reiste ab und dann ließ er Fouquet verhaften. Wegen Unterschlagung. Und nicht nur das.
Ludwig der 14. plünderte das Schloss völlig aus. Möbel, Gemälde, Bücher, Teppiche, ja sogar Statuen und Orangenbäume. Bei den Kunst- und Wertgegenständen blieb es nicht, denn Levaux, der Architekt, Lebrun, der Maler, Molière, der Schauspieler, sie alle sind dem königlichen Ruf gefolgt.
Und so begann 1661 Charles Bruns große Karriere unter Ludwig dem 14. Der König kannte ihn schon. Lebrun hatte ihn bereits als siegreichen Feldherrn hoch zu Ross porträtiert. Nun folgte der Alexander-Zyklus, markante Episoden aus dem Leben des berühmten Eroberers Alexander des Großen. Natürlich so angelegt, dass jeder sie als Parallelen zu Leben und Wirken Ludwig des 14. lesen konnte. Großformatige und handwerklich meisterhafte Gemälde, prächtig bewegt, farblich und thematisch genau durchkomponiert.
Ich denke, dass Ludwig der 14. von Lebrun stark beeindruckt war.
Meint Pablo Schneider. Beispiel Lebruns Das Zelt des Darius. Er zeigt, wie Alexander der Große Apelles besucht, den größten Maler seiner Zeit, um ihm beim Malen zuzusehen.
Diese Geschichte, die ja hochstehend ist, vom Kanon her, weil sie antiken Ursprungs ist, die wiederholt Ludwig der 14., indem er Lebrun zugeschaut hat, wie er dieses Zelt des Darius gemalt hat.
Eine Art Ritterschlag, dem dann auch die echte Nobilitierung folgte. 1662 wurde Lebrun in den Adelsstand erhoben, zum Premier Peintre du Roi, dem obersten Maler des Königs, ernannt, kurze Zeit später auch zum Generalintendanten der königlichen Sammlungen. Jetzt protegiert von Jean-Baptiste Colbert, dem neuen Finanzminister. Und der hatte sich ein Ziel gesetzt, die Marke Sonnenkönig als Symbol alles überstrahlender französischer royaler Macht international zu verankern. Dazu gehörte auch, Rom als Zentrum der Kunst abzulösen und die antike Formensprache auf französische Bedürfnisse hin zu verändern.
Das ist der Stil, den man will. Und den perfektioniert in seiner Zeit Lebrun, einen französischen Nationalstil. Darauf werden alle Bestrebungen eigentlich in Architektur, in Malerei, in Skulptur angelegt, diesen Stil Ludwigs des 14. als klassischen Stil in Frankreich zu etablieren.
Schon mit 15 Jahren hatte sich Ludwig der 14. zum Sonnenkönig stilisiert, als er, ein leidenschaftlicher Tänzer, bei einem spektakulären Ball de Nuit den griechischen Gott Apoll verkörperte.
In einem fantasievollen Kostüm aus vergoldetem Stoff, die goldgefärbten Haare zu Strahlen geformt, das Gesicht mit einer goldenen Maske bedeckt, die den Aufgang der Sonne anzeigen sollte.
Lebrun trug mit dazu bei, dass diese strahlende Sonne auch das neue Schloss Versailles durchglühte. Immer wieder Themen aus der griechischen und römischen Mythologie, überall und vorherrschend die Farbe Gold, jubilierendes, strahlendes Gold, aber auch Silber und kostbare Steine, opulent in der Form und doch gebändigt. Er gestaltete den berühmten Spiegelsaal, heute noch das Herzstück des Schlosses, und den Escalier des Ambassadeurs, die Treppe der Botschafter, auf der die Gesandten fremder Länder emporsteigen mussten, um sich dem König zu präsentieren, mittlerweile leider abgerissen. Pablo Schneider bewundert an dem Allround-Künstler,
dass er eben nicht nur Maler war, sondern dass er im Endeffekt alle Künste bedienen konnte, mit seinen Vorlagen, die er anfertigte, sei es für Skulptur, für Bauschmuck, für Gebäude selbst, sei es für ganze Brunnenanlagen. Also Lebrun konnte wirklich in allen Metiers mithalten.
Er brillierte auch in einer anderen Variante der Ludwigschen Selbstdarstellung. Als Direktor der königlichen Tapisseriemanufakturen entwarf er wunderbare Gobelins und Teppiche. Und die gingen auch an andere europäische Höfe als stoffgewordene Eloge auf des Sonnenkönigs Größe.
Die Form bildet alles ab, was wirklich ist. Die Farbe zeigt nur das Zufällige. Die Farbe ist Zufall, produziert durch das Licht. Sie ändert sich je nach Beleuchtung.
Eine der wenigen Äußerungen Lebruns, die wörtlich überliefert sind, bei Theoriediskussionen in der Königlichen Kunstakademie. Ansonsten tat er den Teufel, sich in geschriebenen Statements festzulegen, denn Versailles war ein Intrigantenstadel, in dem jeder jeden belauerte.
Das Ideal der Zeit war Affektkontrolle. Und das bedeutet aber nicht nur für die Künstler, sondern für alle Mitglieder des Hofes, sich nie in seine Gefühle schauen zu lassen oder nie Gefühle in irgendeiner Form zu äußern, weil die immer zu einer Kaskade an Interpretationen geführt hätten, die jede Seite dann ausgenutzt hätte, um irgendwas draus zu machen.
Umso überraschender die Entdeckungen aus seinem Nachlass. Ziemlich spät in seinem Leben hatte der Maler ein Landhaus erworben und sich darin eine reichhaltige Bibliothek eingerichtet. Dort fand man durch ausdrucksvolle Zeichnungen heraus,
dass Lebrun selber auch wissenschaftlich arbeitete, selber Tierstudien machte und speziell Studien zum Gesichtsausdruck vorgelegt hat bei Tieren und bei Menschen, um herauszufinden, wie man Gefühle darstellt. Und wie man Gefühle lesen kann. Und das, finde ich, ist was ganz Besonderes, wenn jemand, der am Hof ist, wo es um Gefühlskontrolle, und zwar zu 24 Stunden am Tag geht, dann ein Werk entwirft, wo es um die Darstellung und das Verständnis von Gefühlen geht.
Doch 1683 der Abstieg. Sein Gönner Colbert starb und dessen Nachfolger hob einen eigenen Protégé an die Spitze der Kunstproduktion. Nicht, dass der König den großen Lebrun demonstrativ fallen gelassen hätte. Im Gegenteil, Intriganten warfen ihm Unterschlagungen in der Gobelin-Manufaktur vor und hätten ihn am liebsten in die Bastille geschickt.
Lebrun rettete sich, indem er sofort nach Versailles fuhr, wo ihn der König von allen Anschuldigungen freisprach. Er behielt seine Titel und Auszeichnungen und seine jährliche Pension.
Die Nachwelt hat Charles Lebrun allerdings viel brutaler entmachtet als sein eigener König. Er wurde als Kunstdiktator verschrien, als nur mittelmäßiger Maler, als seelenloser Kunsthandwerker. Vielleicht, weil er, so der Lebrun-Experte Pablo Schneider,
so gar nicht diesem Künstlerbild entspricht, das wir eigentlich gerne haben, was vielleicht auch etwas lebendiger ist, reich an Anekdoten ist oder wo jemand über die Stränge schlägt, das ist Lebrun überhaupt nicht. Das hat ihm auch diesen Ruf eines Kunstdiktators oder eines Kunstbeamten eingebracht, was sicherlich überhaupt nicht stimmt. Lebrun ist ein zurückhaltender Mensch, der eben nicht für Skandale gesorgt hat, der nicht für irgendwelche Schlagzeilen gesorgt hat, aber ein enormes Pensum an Arbeit hingelegt hat und auch qualitativ hochstehende Kunstwerke geschaffen hat.
Als der berühmte Maler im Februar 1690 starb, kurz vor seinem 71. Geburtstag, hatte sich der von ihm souverän bediente französische Barock überlebt und ist doch als Stil Louis XIV, als Stil des Grand Siècle, des großen Zeitalters in die Kunstgeschichte eingegangen. Ein zeitgenössischer Bewunderer schwärmte sogar:
Charles Lebrun, eine Zierde seines Jahrhunderts.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Charles Lebrun, der am 12. Februar 1690 gestorben ist. Redaktion: Hildegard Schulte.
NDR Info.